Warner erschienen. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2. Völlig isoliert sind die Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, die in der Fleischindustrie arbeiten, heißt es oft in diesen Tagen. Von einer Parallelgesellschaft ist dann die Rede, von mangelnder Integration. All das stimmt, und doch zeigt sich gerade auch, wie tief verwoben diese vermeintliche Parallelgesellschaft mit der Gesamtgesellschaft in Deutschland ist. Wir mögen an Schlachthöfen vorbeischauen wollen, nichts wissen wollen von lebensgefährlichen Arbeitsbedingungen, politischer Doppelmoral. Aber wir wissen es eben doch, und wir sind, einkaufend und essend, auch Tag für Tag in Berührung mit dieser Parallelgesellschaft. Wie viel die Schlachthöfe über unsere Gesellschaft verraten, das hat die Filmemacherin Julia Lokschina in ihrer Dokumentation »Regeln am Band« bei hoher Geschwindigkeit klargemacht. Ausgesprochen kunstvoll, immerzu mit Brecht im Hinterkopf und ausgezeichnet mit dem diesjährigen Max-Ophüls-Preis.
Verteilen, verpacken, Hals aufschneiden, aufhängen, Rektum aufbohren, enthäuten, aufschneiden, zerteilen, Hals aufschneiden, aufhängen, Rektum aufbohren, enthäuten, aufschneiden, verpacken.
Lange bevor die Medien sich für die Situation der Menschen im Schweineschlachtbetrieb interessierten, lange bevor der Name Tönjes nicht mehr aus den Schlagzeilen wegzudenken war, suchte Julia Lokschina nach den Gesichtern der Arbeitsmigration und Leiharbeit in Deutschland. Wie blickt sie jetzt auf die Corona-Fälle in Schlachthöfen und auf die gesellschaftliche Diskussion darüber? Das haben wir sie gefragt und sie antwortet in einem Kulturkommentar für diese Sendung, der uns zunächst erinnert an Fragen und an Menschen ihres Films.
Der Film beginnt mit der Geschichte eines polnischen Arbeiters, der in einem deutschen Fleischwerk unter unklaren Umständen in eine Maschine gezogen wurde und ums Leben gekommen ist. Die wenigen rekonstruierbaren Einzelheiten dieses Falls werden wiederholt von der Frage umklammert, ob man sich erinnern könne. Natürlich kann man das nicht. Es ist ein Fall unter vielen. Der Prolog versucht auf eine Perspektive hinzuweisen, mit der wir eine Struktur betrachten können, die immer aus Einzelfällen besteht und doch ein System bildet. Wann ist etwas als Unfall zu bezeichnen? Und kann jemand für einen Unfall zur Verantwortung gezogen werden? Die Nacherzählung dieses Falls geht auch der Frage nach, wie wir über etwas sprechen, wie unsere Sprache das Leben einordnet und strukturiert. Der Film wendet sich Menschen zu, die keine Sprache haben. Nicht im eigentlichen Sinne, denn sie können natürlich kommunizieren, aber sie kennen nicht die Sprache der Verträge und Fußnoten, die für eine begrenzte Zeit ihr Leben am Fließband regelt. Das Band, das immer schneller läuft und wie ein sich teilender Zellorganismus immer weiter Material nachliefert, auch wenn die Hände nicht hinterherkommen. Die Begrenzung der Zeit ist sowohl eine Erlösung, denn nur so ist diese Arbeitszeit zu ertragen, als auch ein Übel. Die Leiharbeiterinnen haben keine Zeit und keine Sprache, in der sie sich organisieren, in der sie sich untereinander solidarisch erklären können. Wir, Danebenstehende, Draufschauende, haben eine Sprache, aber wir wissen auch nicht genau, wohin damit. Und so reden wir und vergessen, rechtfertigen und schämen uns, nehmen Abstand von der Sache, rufen zum Aufstand auf, reden weiter und vergessen wieder, mit der Zeit. An vielen Stellen geht es in dem Film um das Nicht-im-Blick-Stehende, das in Vergessenheit Geratene. Versteckte Waldcampingplätze, vergessene Arbeitsunfälle, die gedehnte Zeit auf dem Nachhauseweg in der Nacht. Um Lehrer, die an Protest glauben und Jugendliche, die nicht rebellieren wollen. Um die unsichtbare Ausbeutung und vage Hilflosigkeit gegenüber globaler Wirtschaft und persönlichem Alltag. Aber auch um das diffuse Feld, das zwischen den Leidtragenden und den Verantwortlichen liegt. Das Feld, in dem wir uns selbst verorten, mit all unseren Illusionen und unserer Naivität. So ist es nun die Frage, was man sehen will, im Film und neben sich. Im Einwohnermeldeamt, im Supermarkt, an Busbahnhöfen, auf der Straße. Am Anfang der Corona-Pandemie, zu Beginn des Lockdowns, wurde viel über die Träume einer gesellschaftlichen Umgestaltung gesprochen. Man sprach von systemrelevanten Berufen und Schutzbedürftigkeit von Risikogruppen, von Verkäuferinnen, Busfahrerinnen, Pflegerinnen, die nun endlich gesehen und als relevant erkannt wurden. Man sprach von Anerkennung und gerechtem Lohn, der nun umverteilt werden sollte. Und dann hörte man immer wieder die Frage nach dem Preis dieser Träume. Und es zeigte sich, dass die ethische Debatte eine ökonomische war und bleibt. Der Schutz der einen musste gegen den finanziellen Schaden und Ängste anderer bestehen. Und mit einem Mal war der beklagte, verfahrene, bisherige Lebensentwurf wieder der einzig realistische. Irgendwo in diesen Schlachthallen hat Stanislav gearbeitet. Er war an dieser Maschine gestanden, die den Rumpf vom Kopf trennt, und schickte da die Schweine durch. Erinnerst du dich? Und dann verhackte sich sein Kittel oder sein Handschuh oder seine Riemen, oder er wollte etwas rausholen, da hinten aus der Maschine, und wurde dann selbst unter das Band gezogen. Die, die ihn gekannt haben, trugen am nächsten Tag schwarz zur Arbeit. Sie alle trugen schwarz. Auch seine Frau oder Freundin, auch die Kollegen. Kannst du dich erinnern? Die Vorgesetzten und Verantwortlichen sagten, es war ein Unfall. Es muss ein tragischer Unfall gewesen sein, etwas anderes wäre ja kaum möglich. Er war wahrscheinlich unachtsam, wahrscheinlich hat er die Sicherheitsvorschriften nicht beachtet. Vermutlich war er abgelenkt. Er hat nicht aufgepasst. Kannst du dich erinnern? Und dann war sein Kollege daneben gestanden und erlitt einen Schock. Was hat er gemacht? Er hat den Notknopf gedrückt. Er hat versucht, ihn zu drücken, um das Band anzuhalten, aber es klappte nicht. Der ermittelnde Staatsanwalt sagt, in so einer Halle, bei so viel Lärm, muss jemand so einen Unfall auch erstmal mitbekommen, damit der Knopf gedrückt werden kann. Erinnerst du dich an diesen Lärm? Und dann waren da diese Betriebe, die schneller und besser sein wollten als ihre Konkurrenten. Jemand hat sie in die Ecke gedrängt. Sie haben nach Arbeitskräften gesucht und fanden keine. Und da waren diese Subunternehmer, die geworben haben, vor und hinter der Grenze, die keine ist, die einfach passiert werden kann, mit dem Auto oder Zug oder Bus, und wo auf der einen Seite niemand diese Arbeit machen will und auf der anderen Seite so viele. Vielleicht war es Zufall. Oder vielleicht erkannte jemand, dass es praktisch war, dass diese vielen nur kurz blieben, und obwohl sie sich ähnlich waren, keine gemeinsame Sprache hatten. Und diese vielen sind gekommen und manche von ihnen mussten wieder gehen. Und andere haben verstanden, wie es läuft. Und die, die es verstanden haben, machten selber ihre Firmen auf und fingen an zu suchen. Erinnerst du dich an sie? Und dann waren da diese Schüler. Sie haben versucht, schlau daraus zu werden. Aus dieser Situation und dem Tod von diesem Arbeiter und der Ausbeutung der Arbeiter und aus Brecht, der darüber geschrieben hat, vor 100 Jahren und wo sich so wenig geändert hat. Sie haben versucht, diese Figuren und Rollen anzunehmen und zu begreifen, warum sie das tun, was sie tun, warum die Fleischkönige so böse sind und die Arbeiter so schwach. Und es war so weit weg von ihnen. Erinnerst du dich an sie? Und da war dieser Lehrer, dem gesagt wurde, dass es seine Aufgabe sei, den Schülern das Vertrauen in unseren Staat zu geben. Und dann war da dieser Priester, der von den Bischöfen erzählt hat, dass sie sagten, die Kirche habe mit Politik nichts zu tun, sie solle sich da nicht einmischen, das sei nicht ihre Sache. Was sollen sie auch sagen, sagte der Priester, wenn ihre Pflege- und Altersheime selbst Rumäninnen und Bulgarinnen über gleiche oder ähnliche Firmen beschäftigen? Und der Priester hat gesagt, dass die Bischöfe das Evangelium nicht verstanden haben. Und dann war da der Campingplatz, wo Ute seit 40 Jahren ihren Sommer verbringt, mit ihrem Mann, und wo der Platzbetreiber immer wechselt. Da haben viele Leiharbeiter, ganze Familien von Leiharbeitern gewohnt, und er wurde wegen Slumbildung geschlossen. Und dann, nicht so weit, war noch der andere Campingplatz, und auch der war ziemlich voll, und es gab da diesen Zwischenfall, der vielleicht auch mit der Slumbildung in Zusammenhang stand, aber vielleicht auch nicht. Es war eine litauische Familie, die Geburtstag gefeiert hat, und sie hatten Gäste. Und dann kamen diese anderen Arbeiter, und sie hatten einen Baseballschläger dabei und haben angefangen, auf die feiernden Gäste einzuschlagen. und die Familiengäste haben aufgehört zu feiern und haben sich auch geprügelt und alle haben aufeinander draufgeschlagen, bis mehrere ins Krankenhaus mussten. Und da war dieser Wald, in dem Menschen gewohnt haben, nachdem sie ihre Arbeit verloren hatten. Oder vielleicht nicht gewohnt haben. Vermutlich nicht so viele, aber doch jemand. Und die Schüler lasen bei Brecht: Wir haben gehört, dass auf den Schlachthöfen 50.000 stehen und keine Arbeit haben. Und dass einige schon murren und sagen, wir müssen uns selber helfen. Werden nicht schon eure Namen genannt als diejenigen, welche schuld sind, dass 50.000 keine Arbeit haben und vor den Fabriken stehen?